Ja, wir haben ja gebetet. Ich am 25., weil ich am Samstag, dann am Freitag am Abend wieder Arbeit haben müssen, die anderen am 26. März. Und wir haben Gott gefragt, was ist dran, was ist der nächste Schritt, wie geht es weiter? Und Gott hat uns geantwortet, wie das so seine Art ist, Gott sei Dank. Das ist das Schöne an ihm. Und das Thema, womit wir uns jetzt als nächstes beschäftigen, in der nächsten Zeit, nächsten Wochen, das schauen wir mal, wie lange wir da jetzt dranbleiben. Auch das ist noch nicht endgültig entschieden. Ich sage einmal, die nächsten Wochen dranbleiben ist: Ich bin der Herr, dein Gott. Es hat damit zu tun, was wir für eine Kirche sein wollen. Was für ein Ort von Kirchen wollen wir sein? Das beschäftigt uns ja schon länger. Deswegen gibt es dieses Visionsheft, diese Broschüre. Und wir haben uns auch ein bisschen damit beschäftigt, wie soll das ganz praktisch ausschauen? Und ich habe da jetzt eine längere Liste aufgeschrieben, aber ich möchte nur zwei Sachen sagen. Das eine ist, ich wünsche mir, und das ist auch für mich selber, ja, ich wünsche mir, dass meine Kirche sind, die zutiefst von Jesus ergriffen ist. Dass wir eine Gruppe von Menschen sind, die wirklich zutiefst von Jesus ergriffen sind. Eine Gruppe von Menschen, für die Jesus ihr Ein und Alles ist. Ihr Schatz, den sie im Acker gefunden haben, wo sie alles dafür verkauft haben, um diesen Schatz zu finden. Weil wir wissen, dass Jesus alles aufgegeben hat, um uns als seinen Schatz zu finden. Das ist das Spannende, dass dieses Bild, das Jesus da zeichnet von dem Schatz im Acker, dass das in beide Richtungen funktioniert. Sowohl von Seiten Gottes, der als Jesus alles aufgegeben hat, um dich und mich als Schatz zu finden, zu retten, zu erlösen. Und auf der anderen Seite unsere Bereitschaft, alles aufzugeben, weil wir den Schatz gefunden haben. Das einzig wahre Leben, das Einzige, was wirklich tragt, den einzig wahren Gott. Ja. Und das andere, was mir sehr ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir eine Gruppe von Menschen sind, die ihren Glauben auf eine einfache und bodenständige Weise leben. Die äußerlich ganz normale Menschen, dass man äußerlich ganz normale Menschen unserer Zeit bleiben, dass man nicht auf einmal komisch zum Reden anfangen, uns komisch zu benehmen anfangen, weil wir jetzt glauben, wenn man religiös ist, muss man so oder so tun oder so reden. Da haben wir nichts davon. Und wir machen das deswegen, natürlich, wir wünschen uns Gott, dass unser Herz total verändert wird. Aber das heißt nicht, dass wir plötzlich fromm werden müssen, so wie das die Welt so versteht. Und wir machen das deswegen, weil Gott uns als Kirche einen ganz besonderen Auftrag gegeben hat. Unser ganz besonderer Auftrag ist es, die Menschen zu erreichen, die eben mit traditioneller Frömmigkeit, mit traditioneller Kirche nichts anfangen können. Denen das fremd ist, die Gott auf diese Art nicht verstehen können. Und die Menschen wie uns brauchen, die ganz normal sind und gleichzeitig ganz anders. Ja. Und um dorthin zu kommen, müssen wir das verinnerlicht haben. Dieses Ich bin der Herr, dein Gott. Ohne dem geht es nicht. Wir haben schon oft darüber gesprochen und ich weiß, dass wir alle wünschen uns ja so diese eine ganz grundlegende Veränderung, dass Gott uns auf eine ganz neue Art berührt und auf eine ganz neue Art und Weise durch uns wirkt und wirksam wird durch uns. Und das geht nur übers erste Gebot. Das kann nicht anders funktionieren. Da gibt es keinen Weg daran vorbei. Es gibt keinen Weg daran vorbei, als dass wir uns als Einzelne der Tatsache stellen, dass Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott, und du sollst nichts anderes neben mir haben. Weil es einfach nicht funktionieren kann. Es geht nicht. Wir werden dort nicht hinkommen, wenn es uns nicht gelingt, diesen Schritt zu machen. Ja. Und die Sarah hat es so im Gebet angesprochen und mich hat das sehr berührt, ja, und auch sehr, ich habe mich da auch angesprochen gefühlt damit, weil das so ein, das ist so typisch für unsere westliche Konsumgesellschaft. Und wir sind Kinder dieser Gesellschaft, wir sind geprägt durch unsere Zeit, auch das, da kommt man nicht drum herum. Aber das macht ja nichts. Gott ist ja, steht ja drüber. Gott will uns ja da rausholen. Es geht jetzt nicht darum, dass wir jetzt jammern, wie arm wir sind und wie schwierig das ist deswegen, sondern dass wir nur verstehen, aha, so ticken wir und deswegen brauchen wir diesen oder jenen Schritt, dass wir da rauskommen. Das ist das Thema. Und die Frage ist, war eben, ist Jesus mein Herr oder ist Jesus mein Diener? Wenn wir sich ganz ehrlich sind. Wenn wir sich ganz ehrlich sind. Ja. Ist Jesus mein Herr oder ist Jesus mein Diener? Und der Frage, komme ich nicht aus, kommen wir alle nicht aus. Und das ist so wichtig, dass wir uns der stellen, nicht, damit wir uns dann schlecht fühlen, wenn wir so versagt haben, sondern dass wir uns der Wahrheit stellen, damit Jesus mit seinem Licht da reinkommen kann und damit er uns befreien kann. Von dem, was uns bremst und abhaltet und uns zurückhaltet. Ja. Ich lese euch einmal das erste Gebot vor. 2. Mose 20, die Verse 2 bis 5. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Götterbild machen. Auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder im Wasser unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Möchte gerne ein bisschen Vers für Vers durchgehen durch diesen Text. Weil da viel drinnen steckt. Im Vers 2 steckt Gott direkt damit ein, was er für uns getan hat, ja. Die Israeliten damals hat er aus der Fremdherrschaft befreit. Die waren Sklaven der Ägypter. Ja. Wir sind heute genauso aus der Sklaverei befreit von Gott. Ja. Die Sklaverei heute besteht in der sklavischen Bindung an das Böse und an die Schuld, die wir aus uns Sklaven haben wegen unserer Trennung von Gott. Ja. Damals haben die Menschen Opfer gebracht, heute hat er uns durch Jesus vom gerechten Todesurteil für alle diese Dinge befreit. Und das ist ja etwas, dem wir uns so ungern stellen. Aber es ist leider so, für das, wir haben das gerechte Urteil dafür, dass wir uns von Gott abgewandt haben und für alles Böse, was wir tun und wo wir uns schuldig machen, ist der Tod. Ja, es ist so. Aber Jesus hat das für uns auf sich genommen. Jesus sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dieser Sklaverei befreit hat, der dich so sehr liebt, dass er dich dort nicht drinnen lassen wollte. Im Vers 3 steht, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und das Spannende ist, das zieht sich ja durch die ganzen 10 Gebote durch, diese Befehlsform im Hebräischen hat eine andere Bedeutung als das, wie wir sie, wie die Befehlsform im Deutschen verstehen. Ja, die Befehlsform im Deutschen heißt, wenn da steht, du sollst, dann heißt das, du darfst nicht, weil sonst gibt es Konsequenzen. Patsch, patsch. Ja. Und, aber so im Hebräischen, die Befehlsform heißt nicht, du darfst etwas unter gar keinen Umständen tun, sondern du wirst das nicht machen oder noch stärker, es ist undenkbar, dass du das machen wirst. Und wenn man das jetzt zu diesem Vers 3, es ist nicht denkbar, dass du andere Götter anbeten wirst, dann ist das dann nicht denkbar, wenn wir Gott erkannt haben, wenn wir verstanden haben, wer dieser Gott ist, wie groß und herrlich der ist und was er für uns getan hat. Ja? Dann ist es nicht mehr denkbar, dass wir anderen Göttern dienen. Da gehe ich noch darauf ein, was heute unsere anderen Götter sind. Und dieses, du sollst nicht andere Götter haben neben mir. Das neben mir finde ich ein schönes Bild, weil da, ich stelle mir das Bild aufs Sofa, ne? Da steht in der Mitte Gott. Und neben Gott, so sind da noch andere Dinge. Meine Familie, meine Ehe, mein Beruf, meine Hobbys. Und was auch immer da noch einfallen mag, ja, mein guter Ruf, dass ich vor den anderen gut dastehe, dass die anderen mich mögen. Das ist alles, das ist quasi so, ich stelle mir das bildlich vor, so wie eine Bühne, wo, weil wir brave Christen sind, natürlich haben wir in der Mitte Gott stehen, ja, aber Gott ist nicht der Einzige, der auf der Bühne steht. Und das ist ein Problem, weil er ist der Einzige, dem diese Bühne zusteht, ja. Jesus sagt in Matthäus 6,24, niemand kann zwei Herren dienen, das geht nicht. Immer wird er den einen hassen und den anderen lieben oder dem einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Und da sind wir schon mitten in der westlichen Konsumgesellschaft drinnen. Ja? Wie wichtig ist uns das Geld? Wie wichtig sind uns Konsumgüter, unser Lebensstandard und alles, was damit zusammenhängt? Paulus schreibt in Epheser 5, Vers 5, denn eins ist klar, wer ein sexuell unmoralisches, schamloses Leben führt, für den ist kein Platz in dem Reich, in dem Gott und Christus herrschen. Das gilt auch für alle, die habgierig sind, denn Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Und das sind so, finde ich extrem spannend, weil das sind die richtig heißen Eisen unter unserer Zeit. Auf der anderen Seite die Sexualität und wie unsere Gesellschaft heute Sexualität sieht und auf der anderen Seite Geld und materielle Dinge. Ja. Das sind genau die wunden Punkte. Und interessanterweise stellt Gott sexuelles Fehlverhalten dann nicht als die einzig großartige Geschichte hin, die ganz, ganz fürchterlich ist, sondern er sagt, Habgier ist um nichts besser. Habgier ist Götzendienst, wenn es mir ums Geld geht, wenn es mir um Wohlstand und so weiter geht, dann ist das Götzendienst. Ja. Im Vers 5 steht dann, du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Das heißt, wo stecke ich meine Energie hinein? Ja. Wohin investiere ich? Wo stecke ich Zeit, Energie, Kraft hinein, um etwas zurückzubekommen? Wovon erwarte ich mir Leben, die Stillung meiner Sehnsüchte und meiner Bedürfnisse? Wovon erwarte ich das? Erwarte ich mir das von einer Beziehung? Erwarte ich mir das von materieller Sicherheit? Von einem Job, der angenehm ist, mit netten Kollegen? Davon, dass ich in der Kirche gut dastehe, weil ich so ein braver Christ bin? Ja. Diene ich diesen Sachen? Diene ich in Gott oder diene ich diesen Dingen, damit diese Dinge mir erfüllt werden? Ja. Wenn wir mit Jesus gehen, sind wir nicht länger Herr unseres Lebens. Das ist so. Ja. Gott überlässt uns natürlich Verantwortung und Entscheidungsspielraum. Deswegen hat er uns ja einen Kopf gegeben, damit wir damit denken und ihn auch benutzen. Ja. Aber im Zweifelsfall muss Gott das letzte Wort haben. Und das ist Gott sagt das nicht, weil Gott so böse ist. Ja. Das Problem ist nicht, dass Gott so böse ist, dass er uns nichts gönnt. Das Problem ist, dass in unserem Herz so viel Böses ist, dass es nicht gut wäre, uns die Verantwortung zu überlassen. Ja, nicht Gott ist böse. Wir sind böse. Und weil das Böse, auch wenn wir natürlich, wenn wir mit Jesus gehen, sind wir ein neuer Mensch, sind wir eine völlig neu geschaffen und sind wir freigesprochen von unserer Schuld. Aber wir machen jetzt immer noch Fehler. Ja? Treffen immer noch falsche Entscheidungen und so weiter, machen uns schuldig an uns selber und an anderen. Ja? Und weil das so ist, kann Gott uns nicht uns selber überlassen. Sondern geh daher und sag, da sind die Regeln. Lebt so, damit das funktioniert. Ja. Und das ein anderes Spannungsfeld ist eben, Jesus sagt, wir sind da nicht länger Sklaven, wir sind seine Freunde, ja. Wir können zu Gott Papa sagen, ja. Und auf der anderen Seite schreibt der Paulus, er ist ein Sklave von Jesus. Ein Sklave gehört nicht sich selber. Ein Sklave macht, was ihm angeschafft wird. Fertig. Bei einem Sklaven interessiert es niemanden, was der sich wünscht, denkt, will. Interessiert keiner. Ja? Der hat zu tun, Punkt. Und natürlich ist Gott nicht so. Ja. Aber auch das ist jetzt kein Widerspruch. Das Problem ist, wenn wir diese scheinbaren Widersprüche sehen, das Problem ist nicht die Bibel, das Problem ist unser Denken, unser westliches Denken, das von der griechischen Philosophie geprägt ist, die auf eine gewisse Weise nur schwarz-weiß sehen kann. Die kann nur entweder oder sehen. Und die kann nicht sowohl als auch sehen. Viele scheinbaren Widersprüche in der Bibel sind kein entweder oder, sondern ein sowohl als auch. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen und begreifen, weil sonst versuchen wir immer, das eine gegen das andere auszuspielen. Ein Wort Gottes gegen das andere Wort Gottes. Ja? Eine Bibelstelle gegen die andere Stelle. Und das ist Käse. Da kommen wir nicht weiter, weil dann es steht ja beides drinnen. Ja? Genau. Was heißt das ganz praktisch, dass Jesus mein Diener ist? Woran kann ich das erkennen?
Ach so, wie ist es noch?
Dass Jesus nicht mein Herr ist, sondern mein Diener. Ja? Haben wir ein paar Punkte aufgeschrieben. Ich brauche Jesus, damit er meine Probleme löst. Ich gehe zu Jesus, wenn es mir nicht gut geht, damit er mich auffängt. Ja? Ich brauche Jesus, damit er mir aus mir einen netten Menschen macht, den alle mögen, der gut ankommt bei den anderen Menschen. Ja? Ich brauche Jesus, damit er durch mich Zeichen und Wunder wirkt, damit ich gesehen werde, damit ich sagen kann, hey, Gott wirkt durch mich. Schaut her, wie Gott mich verwendet. Ne? Jesus ist für mich ein Mittel zum Zweck, damit ich ein gutes Leben habe. Und das gute Leben ist dann ein Leben, so wie es unsere westliche Gesellschaft sagt. Glückliche Familie, angenehmer Lebensstandard, Wohnung, Haus im grünen Auto oder in meinem Fall ein tolles Rennrad und ein tolles Mountainbike, ja. Oder tolle Kamera und vor allem viele sieben Sachen. Ja. Urlaub, Konsumgüter, tolle Arbeit und so weiter. Ja. Und das Problem bei diesen Dingen, das ist alles nicht schlecht, ja. Das ist ja nichts Böses. Ja. Die Frage ist, wer steht dabei im Mittelpunkt? Ja. Um wen geht es dabei? Ja. Jesus hat uns versprochen, dass er unserem Schmerz, unserer Not und unserer Zerbrochenheit begegnen wird. Das hat er ja, das steht ja drinnen. Aber das Ziel von all dem ist, bin nicht ich. Das Ziel bin nicht ich und dass ich ein schönes Leben habe. Das Ziel ist Gott und damit Gott dadurch verherrlicht wird. Ja, darum geht es. Und die Frage ist die, ich war in einer Kirche, wo das ganz wichtig war, so Heilung und Dinge und so, die war sehr stark von der Glaubensbewegung geprägt und die Glaubensbewegung hat uns viele gute Dinge gebracht. Aber wenn man das, es ist halt immer so, wenn man dann die betont halt einen bestimmten Ausschnitt von dem, was Gott in der Bibel sagt, von diesem ganzen breiten Spektrum. Und wenn man diesen Ausschnitt dann als den einzig wahren hinstellt, dann wird es blöd. Dann wird es hart. Und genau das ist dort passiert. Ja. Und das hat dann geheißen, als Christ bist du immer schön und erfolgreich und hast genug Geld und. Natürlich, damit Gott verherrlicht wird, ne? Damit andere sehen, dass Gott dich segnet und. Ja. Und für mich hat sich das irgendwie komisch angefühlt. Weil da ist immer nur um die Gaben gegangen. Da ist immer nur darum gegangen, was kriege ich von Gott? Was gibt mir Gott? Aber es ist nie darum gegangen, wer gibt man das? Wer ist denn derjenige, von dem ich das bekomme?
Ja.
Und das war für mich so komisch. Und das war dann auch der Grund, warum ich dann dort nicht mehr bleiben wollte. Weil ich gedacht habe, ich habe dann auch erlebt, diese ganz, ganz tiefe Vaterliebe Gottes. Und dann ist das für mich alles auf einmal so bedeutungslos geworden daneben. Ja. Dann habe ich mir gedacht, hey, wenn ich Gott nah bin, wenn Gott mich so sehr liebt und so weiter, dann ist es doch nicht mehr so wichtig, dass ich toll dastehe, dass ich einen tollen Job habe und ich weiß nicht, dass es diese ganzen Äußerlichkeiten wären dann wirklich nicht mehr bedeutungslos daneben.
Ja.
Und ja, ich weiß, dass ich kenne es das ja sicher auch, das bleibt dann oft einmal nicht. Ja. Man wird dann wieder vereinnahmt vom Alltag, vom Leben, von allen möglichen Dingen. Und das geht dann wieder so in den Hintergrund, schwingt dann wieder so im Hintergrund. Gell? Aber es geht um Gott, es geht darum, dass er im Mittelpunkt steht. Dass er gut dasteht, nicht dass ich gut dastehe.
Ja.
Ich habe da noch ein bisschen quasi Symptome aufgeschrieben, so eben. Dass ich Jesus als meinen Diener benutze, nicht? Oder dass Gott nicht wirklich im Mittelpunkt von meinem Leben steht. Ein Punkt ist meine Arbeit, ja. Wie gehe ich mit meiner Arbeit um? Job, Geld verdienen müssen wir alle, außer wir sind in Pension. Dann habe ich noch ein bisschen bis dahin. Auf der einen Seite ist es meine Arbeit, die mir Wert gibt. Und mit Arbeit kann nämlich blöderweise auch der Dienst in der Gemeinde gesehen werden. Das fällt dann mit hinein. Ja. Definiere ich mich über meinen Erfolg da, dass mir alle auf die Schulter klopfen und dass man sagt, was super hast du das gemacht und so, ja. Dass ich Karriere mache. Gut, das sind jetzt vielleicht nicht so, sie ist jetzt nicht so unser Ding da, so wie ich euch kenne. Wenn wir da sitzen, sind wir jetzt nicht so unbedingt die Karrieremenschen, die da sehr anfällig wären. Aber die andere Seite ist auch, wie mache ich meine Arbeit? Arbeite ich nicht genau geordnet und gewissenhaft oder nehme ich es nicht so genau? Ja. Die Frage ist, wie gehe ich mit meinem Geld um? Ist auch so ein heißes Eisen. Ein Kriterium, ist eine ganz spannende Sache, ein ganz spannendes Kriterium ist, wie wichtig Geld für mich ist und ob ich ein gesundes Verhältnis zu Geld habe, ist, wie sehe ich ganz persönlich die Steuern, die ich zahle? Ja? Wie ist das für mich? Ist das für mich Geld, das mir der Staat wegnimmt? Und wenn wir immer ein bisschen ärger, boah, ich zahle so viel Steuern und Dinge und so, die mir immer so viel weg. Oder ist das mein Beitrag, den ich leiste, damit unser Staat funktionieren kann? Und unser Staat funktionieren heißt, dass unsere Straßen keine Löcher haben, dass wir eine funktionierende Eisenbahn haben, dass die Polizisten und Lehrer gut bezahlt werden, dass die Schulen und Unis gut funktionieren und, und. Ja. Das alles ist der Staat. Ja. Der Staat Müllabfuhr, ja, wird auch von unseren Steuern finanziert. Will ich eine gescheite Müllabfuhr haben? Ich kenne Länder, wo es keine Müllabfuhr ist, dort will ich nicht leben. Ja. Ich weiß, wie das ist, wenn dann die Straßen entlang sich die Müllhaufen türmen, die man dann halt irgendwann einmal anzündet, wenn es zog. Wenn nicht, und dann brennt es halt ein paar Tage und qualmt und stinkt. Ja. Ist mein Einkommen mein Bruttoeinkommen oder mein Nettoeinkommen? Damit meine ich Folgendes, ja. Ich bekomme von meinem Arbeitgeber einen Bruttolohn, ja. Da gehen dann weg Steuern, Krankenversicherung, Pensionsversicherung, Arbeitslosenversicherung, ja. Kirche geht auch weg. Das Geld, das ich in die Kirche reinzahle. Und der Rest ist mein Nettolohn. Ja. Also ich sehe das so, für mich persönlich ist mein Einkommen mein Bruttolohn. Das, was ich an Steuern abliefer, ist mein Beitrag an den Staat, damit der funktioniert. Das, was ich an Pensionsversicherung abliefere, ist eh klar, damit ich dann halt einmal eine Pension habe, wenn ich 65 bin. Krankenversicherung sowieso, nicht? Damit ich zum Arzt gehen kann und dort nicht jedes Mal 150 Euro zahlen muss. Arbeitslosenversicherung ist auch keine schlechte Sache. Und wenn es mich nicht trifft, dass zumindest Geld da ist für die, die es brauchen. Und Kirche ist auch ein Teil, gehört auch dazu. Weil Kirche kann nicht von nichts leben. Wir haben Miete zu bezahlen. Das Gehalt, das ich von der Kirche kriege, ist dafür da, damit ich meine Zeit in die Kirche investieren kann. Würde ich kein Gehalt kriegen, müsste ich statt 50%, 75% oder 80% arbeiten und hätte dementsprechend weit weniger Zeit und Energie für die Kirche. Ja? Und wir geben ja auch an andere weiter. Wir unterstützen ja auch Menschen. Das ist die dritte Säule. Und das ist eine wichtige Säule, die man auch nicht vergessen. Ja, das ist die Frage. Ist das, was ich, wenn ich den Zehnten nehme, Kommunist nehme, liebe Baba, da was weg? Oder leiste ich da einen Beitrag? Eben, damit eine gute Sache funktionieren kann. Ja. Anderes Beispiel ist Sexualität, ja, ist sie vor allem dazu da, um meine emotionalen und körperlichen Bedürfnisse zu befriedigen, oder ist sie dazu da, ist es der Ort der intimsten Begegnung mit meinem Ehepartner oder meiner Ehepartnerin? Ja? Ist Sex für mich ein körperlicher Akt zur Lustbefriedigung oder ein spiritueller Akt, in dem ich gemeinsam mit meiner Frau oder für die Frauen mit dem Mann zum tiefsten Abbild der göttlichen Dreieinigkeit wäre. Weil darum geht es eigentlich bei gelebter Sexualität. Gelebte Sexualität ist eigentlich das tiefste und schönste Abbild der Liebe Gottes in sich selber. Ja. Deswegen ist auch der geschützte Rahmen innerhalb der Ehe so wichtig. Und deswegen funktioniert es auch in Gottes Sinne nur mit Mann und Frau, weil das sind, sind ja verschiedene. Gott ist ja Vater, Sohn, Geist. Das sind ja drei unterschiedliche Persönlichkeiten. Ich meine, wie gesagt, das versteht jetzt kein Mensch wirklich, wie das um. Das ist halt so. Damit müssen wir leben, dass man das nicht wirklich versteht. Aber so beschreibt uns die Bibel. Oder ist es für mich okay, wenn ich eine Sexualität auch anders lebe? Und da geht es nicht nur um Pornografie oder so, sondern auch so, so diese romantischen Vorstellungen, wo man dann sagt, oh, wenn ich nur. Ich kenne das ja selber, ich war ja viele Jahre allein, wo man dann so in eine Beziehung alles Mögliche reinfantasiert. Nicht? Wenn ich nur jemanden habe, dann ist alles gut, das Leben ist schön und überhaupt. Das wird es nicht spüren. Oder wie gehe ich mit den Menschen um mir herum um? Bin ich zuallererst für meine Frau da oder ist meine Frau für mich da? Damit sie meine Wünsche und Bedürfnisse erfüllt und meinen Vorstellungen entspricht. Ja. Es ist immer so ein Mischmasch. Niemand hat 100% reine Motive. Bin ich für meine Kinder da oder sind meine Kinder für mich da, indem sie brav, folgsam und fleißig sind? Ja. Oder brauche ich ständig Bestätigung von anderen Menschen? Brauche ich, dass andere mir immer auf die Schulter klopfen und sagen, ah, super, hast du das gemacht, mach gut, hast du das gemacht, mach, du bist so ein toller XYZ. Ja, zieht es mich runter, wenn ich das Gefühl habe, ich wäre nicht gesehen? Oder wie bin ich im Straßenverkehr? Bin ich ganz schlecht. Als Radfahrer, ui, 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 da kann Gott an meinem Charakter arbeiten, weil da ist man tendenziell der Schwächere und das.
Die
Kurven und die Autofahrer sind die Bösen, oder? De facto ist man als Radfahrer der Schlechte, weil wenn er der Autofahrer erwischt, dann hat der Autofahrer einen Kratzer und ich bin im Spital. Ne? Das ist die Realität. Und, ja. Oder wie reagiere ich, wenn andere Menschen mal blöd kommen? Das steigt dann auch in mir, ja. Mhm. Gott möchte uns verwandeln. Gott möchte uns ein neues Herz schenken. Gott möchte uns erlösen von all diesen Dingen. Die Sache ist ja die, dass Gott nicht sagt, du, da machst du das falsch und da machst du das falsch und das ist jetzt nicht richtig und da, na, aber wenn. Gott will uns ja befreien und erlösen. Gott will uns rausführen aus diesem Abhängigsein von anderen Menschen. Wenn ich aggressiv darauf reagiere, wenn der andere sich blöd verhaltet, dann hat das ja gar nicht so sehr was mit dem anderen Menschen zu tun, sondern mit meiner eigenen Unsicherheit und meiner eigenen Verletztheit. Ja. Und wenn ich Gott verstanden und erkannt habe als meinen Herrn und wer er ist, ja, was kann mir das dann noch machen, wenn ein anderer blöd tut? Dann kann ich, so wie der Andreas das erzählt hat, das war so schön das Beispiel, was du erzählt hast von diesem völlig abgesandelten Typen in der U-Bahn, der da ohne Maske mit Bier in der Hand herumdammelt. Ne? Wo man dann die erste Reaktion ist, setzt da die Masken auf, oder? Und so wie du gesagt hast, das hat mich voll berührt, die Geschichte, oder wo Gott einen dann auf einmal den Menschen dahinter zeigt und zeigt, was dahinter steht. Ne? Und bei einem stehe ich im Mittelpunkt, meine Vorstellung, wie man sich gefälligst zu benehmen hat, und bei anderen steht Gott im Mittelpunkt. Und wie Gott mich jetzt verwenden kann und will, damit er einem kaputten Menschen begegnen kann mit seiner Liebe und Barmherzigkeit. Ja. War eine super Geschichte, finde ich. Wie kommen wir jetzt raus? Jetzt haben wir uns viel mit dem Problem beschäftigt, aber das ist gut und schön, aber eine Lösung ist auch ganz hilfreich. Ne? Wenn wir jetzt nicht nur dastehen und sagen, okay, ja, mache ich nicht, gelingt mir nicht, dann. Das ist ja nicht der Sinn der Sache. Ich habe eine spannende Bibelstelle gefunden. Wie komme ich raus aus diesem falschen Leben, wo Jesus mein Diener ist, wo es um mich geht, wo ich im Mittelpunkt stehe, meine Vorstellungen, meine Bedürfnisse, meine Ziele, meine Ambitionen und so weiter und so fort. Ja. Da gibt es eine ganz spannende Stelle in 1. Mose 35, die Verse 1 bis 5. Ich lese euch die vor. Gott sprach zu Jakob: Zieh nach Bethel und lass dich dort nieder. Bau mir einen Altar, denn ich bin dir dort erschienen, als du vor deinem Bruder Esau geflohen bist. Also befahl sein Jakob seiner Familie und allen, die bei ihm waren: Werft alle Götterfiguren fort, die ihr noch bei euch habt, reinigt euch und zieht euch saubere Kleider an. Wir gehen jetzt nach Bethel. Dort will ich dem Gott, der meine Gebete erhörte, als ich in Not war, einen Altar bauen. Er war auf meiner ganzen Reise bei mir. Da gaben sie Jakob ihre Götterfiguren und ihre Ohrringe und er vergrub sie unter der Eiche bei Sichem. Und dann brachen sie auf. Ich möchte wieder jetzt so ein bisschen durch die Stelle durchgehen. Was heißt Vers 1, zieh nach Bethel? Was kann das für mich ganz praktisch heißen? Das heißt für mich ganz praktisch, geh in Gottes Gegenwart. Geh dorthin, wo Gott da schon begegnet ist. Geh an den Ort, wo du weißt, so kann ich Gott begegnen. Und da geht es nicht darum, dass wir jetzt, ich weiß nicht, wohin fahren, uns in den Zug oder ins Auto setzen und irgendwo hinfahren. Ich glaube, da geht es viel mehr um einen inneren Ort. Da geht es viel mehr an einen Platz in uns innen drinnen, wo wir wissen, wo wir Gott schon erlebt haben, wo Gott uns schon begegnet ist. Ja.
Haus Gottes,
ja. Auf den Namen bin ich jetzt gar nicht so sehr. Aber ja. An dem Ort, wo Gott mich berührt hat, an dem ich es. Wir gehen ja alle schon eine Zeit mit Jesus. Wir haben ja alle unsere Anknüpfungspunkte mit Gott. Und dass wir wieder an so einen Punkt gehen. Dann steht der Baume einen Altar. Und es gibt unterschiedliche Meinungen darüber, was damals, in dieser damaligen Zeit, die Menschen. Was dieser Altar für eine Bedeutung gehabt hat. Es war keine Opferstätte, das ist klar. Ja. Und die Deutung, die mich am meisten anspricht, sagt, dass mit so einem Altar das Territorium oder das Herrschaftsbereich eines bestimmten Gottes markiert wurde. Das heißt, wo dieser Altar steht, dort ist der Herrschaftsbereich eines bestimmten Gottes. Ja? Und das kann ich für mich gut halt gut nehmen. Wenn ich einen Altar baue, ich sehe das vor allem jetzt so als inneren Prozess in mir selber drinnen, ja. Wenn ich da in meinem Herz drinnen, wenn ihr das folgen könnt, also mit diesem, aber so verstehe ich es am besten. Ja? Wenn ich in mein Herz drinnen so diesen Altar baue, dann heißt das, ich entscheide mich dafür, dass ich mich Gott unterstelle. Ja? Und die Folge dessen ist dann Vers 2, werft alle Götterfiguren fort. Und das waren Figuren, normalerweise Figuren aus Gold und Silber. Das hat einen Wert gehabt. Das war jetzt nicht irgendwas. Es waren auch Holzfiguren, geschnitzte Figuren, und kann es auch gewesen sein. Aber oft einmal, oder Ohrringe waren aus Gold normalerweise. Ja. Warum Ohrringe, wissen wir nicht. Man vermutet, dass das auch sowas wie Glücksbringer waren, aber keine Ahnung. Ist einfach zu lang her, da fehlt uns der Bezug dafür. Aber jedenfalls haben die das alles abgelegt und weggegeben. Und das heißt, wenn ich mir jetzt wieder die Bühne vorstelle, wo in der Mitte Gott steht und daneben noch andere Dinge, dass ich die anderen Dinge von der Bühne runterrolle. Dass ich wirklich eine Entscheidung treffe. Und das, da ist wirklich eine Entscheidung gefragt, ohne den geht es nicht. Ja. Es braucht diesen aktiven Schritt von mir, das nimmt mir Gott nicht ab. Gott nimmt mir diese Dinge nicht. Ich muss bereit sein, sie abzugeben, wegzulegen, loszulassen. Ja. Das kann Dinge sein, das können Dinge sein, wo ich weiß, dass ich mich vor Gott, gegenüber Gott oder anderen Menschen schuldig mache, dass ich einfach aufhöre damit. Ja. Oder wenn meine Familie, meine Frau, meine Kinder eine ungesunde Position haben, dann kann ich nicht weggeben. Ja. Das will Gott nicht. Aber ich kann das Gott hinlegen. Ich kann Gott sagen, da hast du es, ich lege es in deine Hand. Ich löse mich davon, dass ich mir davon mein Heil und mein Heil auf gewisse Weise erwarte. Ja. Vers 2, reinigt euch, zieht saubere Kleidung an. Das heißt, ich gehe zu Gott und bitte um Vergebung. 1. Johannes 1, 9. Doch wenn wir unsere Sünden wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, was wir begangen haben. Ja. Wir können uns nicht selber reinigen. Diese rituellen Waschungen, die es im Alten Bund gegeben hat, das war ja nur ein Symbol. Das Eigentliche ist diese Reinigung, die Gott durch Jesus, dadurch, dass er sein Blut vergossen hat für uns, dass er getötet wurde statt uns, dass ich dadurch vor Gott wieder rein bin. Jesaja 1,16 ist auch ein spannender Vers. Wascht euch, reinigt euch, schafft mir eure bösen Taten aus den Augen. Hört auf, Böses zu tun, lernt, Gutes zu tun, sucht das Recht. Weist den Unterdrücker in die Schranken, verhelft dem Waisenkind zum Recht, zieht für die Witwe. Vor Gericht, da fällt mir Jakobus ein, wenn er sagt, ein Glaube ohne Werke ist tot. Wenn ich umkehre, dann muss das Konsequenzen haben, dass ich gewisse Dinge aufhöre zu machen und stattdessen andere Sachen mache. Und das Versprechen steht in Offenbarung 3,5, wer siegreich ist und standhaft im Glauben, dem wird ein weißes Gewand angezogen. Im Vers 4, da gaben sie Jakob ihre Götterfiguren und Ohrringe und er vergrub sie. Das ist eben dieser Punkt des Gehorsams. Die haben nicht nur geredet und sagen, ja, wir wollen, sondern die haben getan. Die haben gemacht, was notwendig war. Sie haben sich getrennt von Dingen, die ihnen heilig waren, aber die in Wirklichkeit zwischen ihnen und Gott standen sind. Ja. Und die sind vergraben worden und damit waren sie ein für alle Mal weg. Ja. Und Vers 5, dann brachen sie auf. Dann erst brachen sie auf. Ja. Bethel ist wie, danke Andreas für den Hinweis, ja, ist heißt Haus Gottes. Man kann Gott erst dann begegnen, wenn man bereit ist, gewisse Schritte zu machen. Wenn man bereit ist, sich von gewissen Dingen zu lösen und zu trennen und loszusagen. Ich komme zum Schluss. Wir alle wünschen uns, dass uns Gott auf eine neue Art und Weise begegnet. Wir wünschen uns ja alle, also ich kann nur für mich sagen, ich wünsche mir zutiefst, dass Gott meine Beziehung zu ihm grundlegend verändert, erneuert und vertieft. Ja. Wirklich mein Herzenswunsch. Weil ich weiß, dass ich nicht so viel von dem lebe, was möglich wäre. Und Gott will das auch. Aber die Sache ist die, es wird nicht einfach so passieren. Das wird uns Gott nicht vom Himmel schmeißen. Er wird uns vom Himmel schmeißen, aber auf eine gewisse Weise auch wieder nicht. Ja. Schon wieder so ein Spannungsbild. Es braucht gewisse Voraussetzungen. Jesus hat uns gesagt, was das wichtigste Gebot ist. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Ja. Wenn ich Gott mit meinem ganzen Herzen, meiner ganzen Hingabe und meinem ganzen Verstand liebe, dann ist es nicht mehr denkbar, dass da andere Dinge in meinem Leben mit Gott konkurrieren. Dann ist Gott mein Ein und Alles und dann gibt es daneben nichts anderes mehr. Und dann ist es für mich gut und richtig, dass Gott mein Leben bestimmt, weil ich weiß, dass das das Beste ist, was sein kann, dass alles andere Käse ist, weil Gott es einfach viel besser weiß. Und dann ist das erste Gebot keine Rechtsvorschrift mehr, die mich einschränkt in meiner Freiheit, wo ich Angst habe, dass Gott mir was wegnehmen will, ja, weil er mir es nicht gönnt, weil er so ein zwiderer Knochen ist, der uns kanivelt und uns nur die Freude am Leben verderben wird, ja. Sondern weil ich weiß, das ist der Weg in die Freiheit, ja. Und der gute und richtige Weg, wie mein Leben führen will. Ja. Wie kommen wir dorthin? Ja, geh an den Ort, wo Gott da begegnet ist. Dein ganz persönlicher Platz. Überleg einmal, spür mal rein, wo ist Gott dir am ehesten und am meisten und am tiefsten begegnet? Trenn dich und trenne ich dich von Dingen, die dazu wichtig geworden sind, auch wenn es was kostet. Entweder zahlt man einen emotionalen Preis dafür, das ist oft der viel schmerzhaftere Preis als der materielle Preis. Geld kann man ersetzen, Emotionen, das kann dann ganz schön nah gehen und ganz schön hart sein. Wenn es Dinge sind, von denen du dich nicht trennen kannst, ich meine, man kann jetzt nicht, wenn dann die Arbeit so wichtig ist, man kann nicht wenn seinen Job kündigen, einfach so, ja. Wenn Gott einem sagt, ja, aber nicht einfach so. Ja. Aber man kann die Dinge Gott hinlegen und sagen, Gott, ich lege dir das hin. Und stell du die an den richtigen Platz. Ja. Von Gott reinigen lassen, gesteh deine Schuld ein. Und das ist auch wichtig. Sprich sie vor einem anderen Christen aus. Es macht einen großen Unterschied, ob wir unsere Schuld laut vor jemandem bekennen und wenn mir dann jemand laut auch in Jesu Namen die Vergebung zuspricht, da ist eine Kraft dahinter. Nützen wir diese Kraft. Das ist so viel, da ist mehr Kraft. Es ist gut, wenn ich es für mich zu Hause vor Gott mache, natürlich, das ist nicht verkehrt. Aber es ist noch besser, gerade wenn es um ernste Sachen geht, wenn ich es wirklich vor einem anderen Menschen bekenne und der mir dann in Jesu Namen die Vergebung zuspricht. Gott ist nicht zu Jakob gekommen. Ein ganz wichtiger Punkt. Gott hat nicht gesagt, so Jakob, du bist so ein klasse Bursche, ich komme jetzt zu dir. Er hat Jakob und seine Familie aufgefordert, zu ihm zu kommen. Noch einmal eben, das zeigt wieder, Gott ist nicht unser Diener. Er ist uns nichts schuldig. Gott ist uns nichts schuldig. Wir sind ihm alles schuldig. Ja. Es führt kein Weg dran vorbei, dass wir uns auf den Weg machen. Es wird nicht die Leuchtschrift am Himmel erscheinen und puff. Es führt kein Weg dran, dass ich meinen Teil mache, indem ich in der Bibel lese, indem ich bete, indem ich Zeit mit Gott verbringe, statt mit meinem Handy. Ja? Oder im Internet. Oder vor dem Fernseher. Oder vor Computerspielen. Ja? Gehorsam sein in den vielen kleinen Dingen des Alltags. Ja? Gott hält uns die Hand hin, aber es ist unser Job, aufzustehen, hinzugehen und seine Hand zu ergreifen. Ja? Denn wir, unseren Gott, hat seinen Teil schon längst erledigt. Es liegt an uns, dass wir uns auf den Weg machen und unseren Teil machen. Indem wir aktiv auf ihn zugehen, indem wir bereit sind, Dinge loszulassen, indem wir bereit sind, Schuld zu bekennen, Dinge in Ordnung zu bringen, die nicht in Ordnung sind. Ja. Zeit mit ihm verbringen. Ja. Wenn wir unseren Teil nicht machen, wird es nicht passieren. Es ist leider so. Ja. Wir wünschen uns das, also ich wünsche mir das so oft, ja, ich bete und dann macht es puff und alles ist gut, aber ja, manchmal ist es wirklich so, ich habe das am Weg, ich weiß, dass das so funktioniert. Aber das ist nicht immer so. Es braucht auch diese Bereitschaft von mir, dass ich meine Schritte gehe. Wir haben schon darüber geredet, in einer anderen Predigt habe ich darüber geredet. Nicht? Das ist so diese Geduld, dranbleiben, immer wieder Schritt für Schritt weitergehen. Weil das, was mit mir macht, mich zum Besseren Menschen bringt. Und ein wichtiger Punkt, der vielleicht auch uns ein bisschen und unsere Geschichte als Kirche betrifft, hör auf, den alten Dingen nachzurennen. Ja. Es hat null Sinn. Viele von euch kennen ja die Vineyard Alt nicht. Die Vineyard Alt, die Vineyard war mal eine Kirche, wo 150 oder mehr Leute im Gottesdienst waren. Das war die heiße, coolste Kirche Wiens, wo alle hingegangen sind. Ja. Super Anbetung und der Heilige Geist und überhaupt und so, ja. Im Vergleich zu damals sind wir ein trauriger Rest, ja. Aber es hilft nichts, wenn wir dem nachweinen. Und wir werden das Neue nicht erreichen, wenn wir das Alte nicht loslassen. Und wenn wir nicht einmal innerlich den Schritt gehen und sagen, ja, es war super, es war toll und es ist unheimlich schade, dass das irgendwie zerbrödelt ist, aber es ist vorbei. Ich lege das jetzt ab. Ich vergebe den Menschen, die da falsche Entscheidungen getroffen haben. Die wenigsten, niemand in böser Absicht, aber wie es halt so ist, ein Menschen. Und Menschen sind menschlos und dann passieren halt Dinge, die nicht so gut sind. Und ich lasse das hinter mir. Ich lasse das los und öffne meine Hand, damit Gott noch was Neues reinlegen kann. Auch das ist ganz, ganz wichtig. Genau. Und damit möchte ich zum Ende kommen. Ich habe schon sehr lange geredet. Beten wir noch. Ich fange an. Und wer möchte, kann gerne auch mit einsteigen. Jesus, ich danke dir, dass du nicht voller Zorn, voller Verachtung, voller Abscheu auf uns schaust, wenn du uns unsere Fehler und Schwächen aufzeigst. Sondern voller Liebe und Barmherzigkeit. Heiliger Geist, komm du und arbeite an uns. Komm und arbeite an uns. An mir. Bitte, Heiliger Geist, dass du da reinkommst, wo wir jeder von uns auf seine Art verblendet und deformiert sind vom Denken unserer Zeit. Jesus, du siehst das bei mir. Heiliger Geist, komm jetzt und berühre mich und jeden Einzelnen von uns dort, wo wir es brauchen. Und wir blind sind für die Wahrheit. Bete in Jesu Namen, komm, Heiliger Geist, und heil uns von Verblendung. wenn ihr vor euch was auf Herzen habt, betet das einfach laut. Oh Gott, brauchen wir uns nicht genieren.
Herr, bitte ich einfach, dass du uns ungeteilte Herzen gibst, Herr. Wo wirklich der Hauptplatz für dich reserviert ist, wo du in erster Stelle stehst und alles andere, Herr, untergeordnet ist. Bitte einfach, dass du unsere Herzen erneuerst, veränderst oder dass du uns einfach ungeteilte Herzen schenkst. Danke. Und Vater, ich danke, dass es dein Interesse ist, dass wir mehr und mehr wie Jesus werden. Dein Interesse ist viel größer als unseres in Wahrheit. Und du willst, dass wir so leben, wie du uns geschaffen hast. Und das erleichtert so, weil gerade der Druck weg ist. Danke, dass du uns dahin führen willst. Und Herr, ich bete, dass wir dir vertrauen und uns führen lassen. Ich danke, dass du sanftmütig bist, Herr, von Herzen sanftmütig und barmherzig. Und ich danke, dass du in erster Linie nicht zerschmetterst und vernichtest, sondern dass du deine Kinder wie Schafe nach Hause führst, die sich auch verlaufen haben mit, ja, mit falschen, mit Göttern, Götzen oder was auch immer. Danke, dass du Prozesse beginnst und dass du Prozesse durchgehst und dass du uns zum Sieg führen wirst. Und ich danke dafür deine Gnade und Barmherzigkeit. Und ich bete es für uns alle, dass wir das erleben dürfen, dass wir uns trauen, Dinge aus der Hand zu geben. Dass wir uns trauen, Dinge auszusprechen. Und dass wir dich im Mittelpunkt sehen. Begegne uns, Herr, begegne uns in den nächsten Tagen und Wochen und erklär uns, wie du es meinst, so wie der Psalmist schreibt. Zeig mir, welchen Weg ich gehen soll. Danke, dass du uns antwortest und dass wir dich hören. Amen.
Danke, Vater, dass es bei dir keinen Status quo gibt. Dass es nicht das gibt, ja, so wenig halt, und das gibt es nicht zu ändern, sondern du änderst alles. Du kannst alles grundlegend verändern und verbessern, sodass wir wirklich zu der Schöpfung werden, wie uns gedacht ist. Und ich bitte, Vater, ich will wirklich in Mut und Atmen. Um dahin zu schauen, wo ich mir selber vorhalte, wo bin ich halt.
Oh.
Und ich stelle mir mein Leben und meinen Charakter hinzuschauen. Und dir neu zu geben und dich dann neu reinzulassen.
Ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst und Lügen aus unseren Köpfen rauswascht. Lügen über uns selbst, wo der Feind andere Menschen dazu benutzt hat oder direkt in unsere Gedanken reingesprochen hat. Und uns Lügen über uns selbst, wo wir Lügen über uns selbst als wahr angenommen haben. Und noch viel mehr bete ich, Heiliger Geist, komm du jetzt und nimm du die Lügen über den Vater, über Jesus, über Gott aus unserem Herz und aus unserem Denken. Reinig uns von diesen bösen, verzerrten Bildern, die der Feind in unsere Köpfe und in unsere Herzen dauernd reinpflanzen. Mhm. Wo er uns Lügen, so wie Adam und Eva daherkommt, hat Gott vielleicht gesagt. Und es wird nicht so sein, wie Gott gesagt hat. Weil Gott ist böse. Komm du jetzt und wasch uns rein von diesen Lügen über dich. Lass uns den Vater sehen, so wie er ist. Lass uns Jesus sehen, so wie er ist und mach uns frei von allem, was dem im Weg steht.
Ja, Vater, hilf uns, dich zu erkennen, so wie du bist. Und schenk uns Vertrauen, dir zu glauben.
Mhm. Ja.
Deine Wege oder so Freude preiset darüber, dich zu sehen, wie du bist. Freude preiset darüber, was du bereitet hast für uns. Und Freude auf das zu geben, was du für uns hast. Weil du die Fülle von uns hast. Weil du ein guter Gott bist. Bete dafür, dass du unsere Herzen mit Freude erfüllst.
Ich finde nur einen Blick auf Gehorsam. Mhm. Zeig uns, was Gehorsam wirklich heißt. Was Gehorsam heißt. Ich darf nicht mit der Hand auf die heiße Herdplatte, wenn mein Vater Nein sagt. Just a moment. Schreib mal ganz neu ins Herz rein, was das heißt. Aus deiner Sicht heißt das, dass wir gehorsam sind. Dass das das einzig Vernünftige ist. Also das andere zu nichts führt am Ende. Ich glaube, es ist gut, wenn wir mit dem abschließen, was die Michaela gebetet hat. Freude und Dankbarkeit. Freude und Dankbarkeit. Ich lese jetzt von Mechanologie 10 von einem Buch, was ich gerade lese. Buch heißt Überwältigt von Schuld. Das Thema ist, im Endeffekt, wenn ich verstehe, Gott kann ich erst dann, ich fasse es in einem Satz zusammen, so wie ich es jetzt verstanden habe, Gott kann ich eigentlich erst dann wirklich lieben, wenn ich sehe und begreife, wie groß meine Schuld ist vor ihm. Und wie sehr ich mich eigentlich vor ihm fürchten muss, wenn ich ihn nicht kenne und wenn Jesus mich nicht reingewaschen hat. Es ist nur ein Gedanke, ja. Ich will da jetzt keine allumfassende Lehre drauf ziehen, aber nicht das vielleicht als Denkanstoß. Ja. Ich weiß, wie viel ich Gott verdankt. Und ich weiß, wer er ist, was er für mich getan hat. Das führt mich in die Liebe und in die Freude hinein. Das Ergebnis ist eine tiefe, tiefe Freude in meinem tiefsten Innersten, weil ich weiß, was ich ihm verdanke. Und weil ich verstanden habe, wie sehr er mich liebt. Wie wichtig er an ihn. Und wie gut und richtig es ist, dass man ihn groß machen. Genau. Und ich glaube, damit schließe ich ab.